Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
WGC, Dell Technologies Matchplay, unsere Station in dieser Woche auf der PGA Tour und auf der European Tour, denn WGC, das ist ja von beiden Touren co-sanktioniert und das war ein ziemliches Spektakel in Austin und am Ende setzte sich Bubba Watson bei diesem Matchplay Event durch, feiert seinen zweiten Saisonsieg, seinen 11. PGA Tour Sieg insgesamt, setzt sich im Finale gegen Kevin Kisner durch und auch Platz 3 und Platz 4 haben es in sich. Alex Noren Dritter, Justin Thomas am Ende Vierter und bei uns ist natürlich unsere Matchplay- und Golfexpertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir hatten uns ja in der letzten Woche mal richtig festgelegt. Wir haben ja Tipps abgegeben, wer am Ende dieses Turnier gewinnen wird. Und ich muss mal sagen, wir lagen gar nicht so schlecht. Unsere Tipps sind eigentlich nur durch höhere Gewalt verhindert worden, oder?
Ja, definitiv. Also wir können ja schon mal gar nichts dafür.
Wir hatten nämlich getippt.
Desiree, unsere brillante Expertise wurde quasi von außen beeinträchtigt.
So ist es. Desiree hatte nämlich gesagt, Alex Noren wird das Ding machen und ich habe gesagt, Ian Poulter wird das Ding machen. Und wir hatten auch noch gesagt, naja, Justin Thomas, der wird auf jeden Fall weit kommen und hat auch natürlich große Chancen, das Ganze dann zu machen. Ich hatte ihn sogar bis ins Finale getippt. Wurde allerdings alles so ein bisschen durch höhere Gewalt, wir haben es ja schon gesagt, verhindert. Bei Ian Poulter war es, dass er vor seinem Viertelfinale gegen Kevin Kisner eigentlich davon ausging, definitiv beim Masters in diesem Jahr qualifiziert zu sein. Das wurde ihm auch von offizieller Seite bestätigt, aber den kriegt er kurz vor Start seines Duells gegen Kisner eine SMS, eine Textnachricht, wo gesagt wird, übrigens, du musst heute gewinnen, wir haben uns geirrt, du bist doch noch nicht ganz beim Masters dabei. Und dass ihn das völlig von der Rolle bringt, war irgendwie auch klar, oder?
Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich war, wenn wir jetzt mal zum Ernst der Sache zurückkehren, aber dass ein Ian Poulter 8 und 6 verliert, ist im Matchplay in der normalen Golfwelt nicht denkbar. Ganz einfach. Also das ist, Ian Poulter ist die Matchplay-Legende schlechthin und egal gegen welchen Spieler noch dazu, eben in guter Form, er hat ja wirklich schon tolle Matches geliefert, auch in der Vorrunde. Also dass das so stattgefunden hat, war für mich, also ich habe es nicht verstanden. Von außen betrachtet können wir natürlich sagen, vielleicht war es diese Nachricht. Natürlich macht das was mental mit einem Spieler, das ist schon klar. Aber dass das dann so in die Hose ging, buchstäblich anders wird, er selbst es auch nicht formulieren, ist einerseits furchtbar schade und zweitens eben auch wirklich sehr ungewöhnlich.
Und ein anderer Spieler, der aus dem Konzept gebracht wurde, weil ja letztlich auch der Druck von außen so ein bisschen kam und der Druck, den er sich selber gemacht hat, war Justin Thomas. Der hätte die Chance gehabt, mit einem Turniersieg beziehungsweise überhaupt mit einem Sieg im Halbfinale den Platz an der Sonne in der Golf-Weltrangliste zu erklimmen, Dustin Johnson abzulösen. Dustin Johnson, der sich ja schon früh aus dem Turnier in diesem Jahr verabschiedet hatte, nachdem er als Titelverteidiger eigentlich recht aussichtsreich ins Rennen gegangen war, aber eigentlich keinen Stich gesehen hat in der Vorrunde. Justin Thomas hätte ihn beerben können, wenn da bloß nicht dieses dauernde Gerede über die Weltranglistenposition 1 gewesen wäre und er selber konnte sich davon auch überhaupt nicht freimachen, wie er den Kollegen der PGA Tour erzählt hat.
Too much, honestly. I mean, I couldn't stop thinking about last night. It would have been a good night to put my phone away and not read anything just because I couldn't pull anything up without it being right there. But that's just a learning experience. I need to handle it better. In the end, it might be a good thing going into Augusta without that. I get to go do what I was going to do. And let DJ have all that pressure.
Also der Druck dann doch ein bisschen zu groß, die Serie. Er hat ja viel gelernt im letzten Jahr, auch mit Druck umzugehen. Aber das nochmal eine ganz neue Qualität. Nummer 1 der Weltrangliste, das ist sein großes Saisonziel.
Ja, ist es natürlich. Und ich zweifle auch nicht zwingend daran, dass er das möglicherweise erreichen wird. Und wenn es jetzt nicht ganz zeitnah ist, dann auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Jahren. Wir haben aber, also das ist ein mich tatsächlich faszinierendes Thema, weil wir das in den vergangenen Jahren so oft hatten, dass wir über Spitzenspieler berichten. Bei Justin Thomas ist es jetzt das erste Mal, dass wir explizit die Version haben, dass er praktisch dem Druck möglicherweise die Nummer 1 zu werden, wenn er eben gewinnt, nicht standhalten kann und sich davon zu sehr ablenken lässt. Was wir ja sehr, sehr oft hatten in unseren vergangenen Berichterstattungen über Jahre hinweg schon fast, ist ja einfach diese Erscheinung, dass sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrentour die frisch gebackenen Weltranglistenersten ganz, ganz oft mit der Position dann auch nicht zurechtkommen. Mit dem Druck, den sie sich selbst machen, der von außen kommt, mit der medialen Beleuchtung natürlich aller Ecken des Golfertums, dann einfach auch mit Pressekonferenzen und so weiter. Wir hatten bei Jason Day diesen Fall, dass er als Weltranglistenerster wirklich spektakulär abgestürzt ist. Wir hatten bei Arya Jutanugarn diesen Fall. die genauso gesagt hat, ich bin überhaupt nicht mehr zurechtgekommen, dass ich auf einmal die Nummer eins war. Und diese, also Lydia Ko hat es schon mal so ähnlich formuliert. Und jetzt ist es auch bei Justin Thomas im Vorfeld schon so ein Ding. Und es ist wohl tatsächlich was, was man lernen muss und womit man umgehen können muss. Kurz gesagt, vielleicht ist es so, dass Justin Thomas jetzt da quasi mal auf die Nase gefallen ist, noch bevor der Zustand bei ihm eingetreten ist. Vielleicht ist er dann, wenn der Zustand erreicht sein sollte, nämlich die Weltranglistenposition Nummer 1, vielleicht ist er dann tatsächlich sogar schon ein bisschen besser darauf vorbereitet.
Auf die Nase gefallen als Weltranglisten-Erster beim Masters ist ja auch Dustin Johnson letztes Jahr, allerdings natürlich auf andere Art und Weise. Das war nicht der Druck, der ihn da die Treppe runtergezwungen hat, oder?
Es war auch nicht die Nase, auf die er gefallen
stimmt
ist, soweit ich weiß.
Das stimmt auch wieder. Wollte Dustin nochmal aufnehmen, weil Justin Thomas eben gesagt hat, der Druck liegt dann eben jetzt wieder bei Dustin.
Ja, wobei der auch, also der hat sich, glaube ich, inzwischen dran gewöhnt und bei Dustin Johnson, der ist so schmerzfrei gegenüber so ziemlich allem, was da so an ihn rangetragen wird. Der ist einer der wenigen Spieler, dem ich unterstellen würde, dass ihm das nichts ausmacht, weil er da nicht großartig drüber nachdenkt. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht so viel nachdenkt. Das ist jetzt tatsächlich die große Frage, wer ist Masters-Favorit? Alle weisen es so ein bisschen von sich auch. Mhm. Baba Watson hat auch sinngemäß gesagt, nö, ich bin kein Masters-Favorit. Nö, das sage ich ganz sicher nicht. Ich will da gar nicht drüber sprechen in der Woche. Also ich mache hier mein Zeug und dann sehen wir schon. Also hat es natürlich äußerst überschwänglich von sich gewiesen. Tiger Woods wird von den Buchmachern zum Masters-Favoriten gemacht. Obwohl bei aller Formkurve nach oben bei ihm und bei allem Standing, was er hat und bei aller Erfahrung, die er hat und natürlich auch in Augusta hat, ich das auch schon wieder verfrüht finde, also zumindest ihn als Favoriten zu erklären. Für mich wäre er, wenn, dann ein Überraschungssieger. Dustin Johnson muss ja erstmal antreten, ja, also da warten wir mal, ob da nicht wieder im Vorfeld irgendwas passiert mit Treppe runterfallen oder so. Der hat natürlich als Weltranglisten-Erster jetzt so theoretisch eine Favoritenrolle, aber ich glaube, die wird ihm schon durchaus durch die Anwesenheit von Tiger, durch Baba Watson, der wieder erstarkt ist, jetzt schön von den Schultern genommen. Ich würde persönlich sagen, dieses Jahr reist keiner zum Masters als so richtiger, hey, voll krass, das muss ja klappen, Typ. Sondern es wird tatsächlich auf mehrere Schultern verteilt sein. Und dann wird es mit Sicherheit nochmal jemand ganz anders.
Also, das werden wir dann natürlich abwarten und dann entsprechend rechtzeitig vor Masters und während des Masters natürlich drüber berichten. Und jetzt gehen wir in die aktuelle Berichterstattung rein, sprechen über das WGC Dark Technologies Matchplay hier auf meinsportradio.de und würdigen gleich nach einer ganz kurzen Pause den Sieger, Baba Watson, 11. Turniersieg insgesamt. Und für euch, während ihr wartet, ein kleiner Hinweis auf unser nächstes Live-Programm hier auf meinsportradio.de. Handball am 4.4. live. Deutschland gegen Serbien.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
WGC Dell Technologies Matchplay, unser Thema heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und der strahlende Sieger dieses Events, das war Baba Watson. Der Mann hat zum zweiten Mal in diesem Jahr bereits in dieser Saison zugeschlagen. Genesis Open hatte er gewonnen und jetzt eben auch das WGC Dell Technologies Matchplay. Dort hat er sich behauptet im Finale. Kevin Kistner krachend geschlagen, 7-6, 11. Turniersieg insgesamt in seiner Karriere und ein ganz besonderer, denn das hat er hinterher im Interview bei der PGA Tour bestätigt und auch sehr emotional rübergebracht. Mama war da.
You know, it's one of those things. I got off to a hot start, and I'm just focused on golf. Obviously, hugging my mom just then. She said I was good, but I said, without you, I'm nothing, you know. So without my mom's upbringing, who knows what I'd be doing. So, you know, it's all credit to her. But, I just got off to a good start. And so I was so focused on golf, so focused on committing to the shots. And like I said just a second ago, about 4 or 5 shots for the week where I wasn't committed, where I kind of blanked out. And so that's pretty good over 100-something holes, whatever, how many holes we play.
Also das war sowohl die sportliche als auch die familiäre Zusammenfassung von Bubba Watson zu seinem Turnier. Man kann eigentlich alles unterschreiben. Bleiben wir mal bei dem Mama-Thema. Ohne seine Familie, auch ohne seine Frau, ohne seine Kinder, ist Bubba Watson, sagt er auch selbst von sich, immer wieder überhaupt nichts wert.
Ja, also bei ihm ist es so, also Bubba Watson ist, glaube ich, der emotionalste Spieler auf Tour. Ich habe gerade überlegt, ob es noch irgendwas Vergleichbares gibt. Nein, das ist aber auch Bubba, das gehört zu Bubba Golf. Da gehören die Tränen genauso dazu wie alles andere. Und er ist jemand, der unglaublich diesen Rückhalt der Familie braucht, der seine Familie im Sinne von Frauen und Kinder braucht, der aber natürlich dann auch, wenn seine Mutter da vor Ort ist, weiß, wo er herkommt und was sie ihm ermöglicht hat. Und ich glaube durchaus, dass es bei ihm auch Energien freisetzen kann. Also dass er da dann vielleicht sogar einen Tick mehr Fokus kriegt und dann so ein bisschen, jetzt mache ich's für Mama, so ungefähr. Mhm. Würde ich ihm auch zutrauen, weiß man nicht von außen, aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr wichtig für ihn. Und wenn dieses Umfeld stimmt, zusätzlich natürlich jetzt zu der persönlichen Situation, dass er natürlich auch wirklich unbedingt verletzungsfrei sein muss, dann klappt's halt auch wirklich mit Bubba Golf.
Wir haben ja bei der Genesis Open schon über ihn gesprochen, als er da mal wieder gewonnen hatte nach so einer langen Durststrecke. Und da hat er ja selber dann auch gesagt, dass er zwischendurch schon ans Aufhören gedacht hat. An diese Gedanken wird er jetzt überhaupt keine Sekunde mehr verschwenden. Der ist wieder im richtigen Flow. Wir haben auch gesagt, gerade Jahre sind Bubba Watson Jahre.
Ja, allerdings. Und so sehr er es abstreitet, natürlich ist also tatsächlich für mich mehr ein Favorit für Augusta Bubba Watson als Dustin Johnson und auch Tiger Woods, weil du bei ihm wirklich nie weißt, was er da zückt. Ihm liegt der Platz natürlich, auch als Linkshänder nicht ganz ungünstig auf dem Platz in Augusta. Und Bubba ist in der Lage, fantastisches Golf zu spielen, was eben sehr... Ja, wie will ich es nennen, sehr unberechenbar auch ist. Unberechenbar von außen. Bubba ist in der Lage, komplett über Intuition zu spielen. Also bei ihm ist ja nichts großartig berechnet. Der hat ja seinen Schwung quasi sich selbst beigebracht und lässt da keinen Lehrer ran. Ich bin der festen Meinung, wenn er das tun würde, wenn der einmal in die Hände eines Pros fallen würde, wäre er komplett im Eimer. Ja. Das würde das ganze System natürlich beschädigen, das wissen wir alle. Aber was Bubba eben intuitiv macht auf dem Golfplatz und welche Kurven er da sieht, wo er den Ball dann hinkattet oder was auch immer er damit anstellt, auch was er zu leisten ist beim Putten, wie man jetzt ganz besonders an diesem Wochenende gesehen hat, das war ja unglaublich, das macht ihn in dieser Form und in dieser körperlichen Verfassung, in der er jetzt wieder ist, nämlich in einer sehr, sehr guten, macht ihn das auf jeden Fall zu einem Masters-Favoriten, würde ich sagen. Und eben, ja, also das war ja, der hat ja Gegner zum Teil vernichtet. Ich meine, was der jetzt da am Sonntag erst mit Alex Norin und dann mit erst mit Justin Thomas und dann mit Kevin Kisner gemacht hat. Das ist, es war jetzt nicht besonders knapp, sagen wir es mal so.
3 und 2 muss man Justin Thomas auch erstmal schlagen und dann im Finale sich eben auch 7 und 6 gegen Kevin Kisner behaupten. Kisner, der ja wirklich gut unterwegs war, aber du hattest das Putten bei Bubba Watson angesprochen, ein neuer Putter, sowas wie das Geheimrezept.
You know, physical strength, healthy. It's going to create the mind to be healthy. I'm going to have confidence in yourself, knowing that I can hit certain shots and do certain shots again. Getting the strength back to hit the hard bomb or the big slice off the tee, things like that. And then making the putts. Like I said, I got a new putter. First week I used it was LA, and they took 2 putters and milled it together, welded it together, whatever you want to call it. And so I'm using this putter that's 2 putters in 1. But it's worked out perfectly and the stroke looks good, so it's been working out.
Was ist das da für ein Putter? Eierlegende Wollmilchsau offensichtlich. 2 in 1, das ist ja ein Monsterding.
Ja, der kann ja disqualifiziert werden. Der hat ja 15 Schläger im Back gehabt. ja, was auch immer sie da gemacht haben. Also er meint natürlich mit Sicherheit zwei verschiedene Modellansätze. Ja. Also ich nehme an, der hat einfach ein Unterteil mit einem eigentlich nicht dazugehörenden Schaft kombiniert. Das wäre jetzt so die primitivste Version dessen, aber die sind natürlich da. Bei Puttern wird er getüftelt ohne Ende. Keine Ahnung, was es genau ist, aber es ist offensichtlich der neue Wunderputter für Bubba Watson. Und LA heißt Genesis. Und damit hat er gewonnen und damit hat er jetzt wieder gespielt. Und solange er diesen Putter in der Hand hat, im Moment scheint ihm da wenig entgegenzusetzen zu sein. Wir haben aber auch an Rory gemerkt, dass er, der hat jetzt in dieser Woche keine Rolle gespielt, aber auch davor eben auch mit einem neuen Putter, wenn das einfach funktioniert, es ist ja so unglaublich viel im Kopf bei diesem Spiel Golf. Und wenn du dir so ein WGC-Feld anschaust, weißt du, dass die alle Golf spielen können und zwar Golf vom anderen Stern, wenn es sein muss. Und dann ist es tatsächlich so, ich weiß es gar nicht, ob das bei unseren O-Tönen dabei ist, aber Baba hat in einem Nebensatz gesagt, naja, und Justin hat ja nun auch wirklich keinen Putt getroffen. Also ein bisschen so Begründung, warum ihn so klar geschlagen hat und so gut im Griff hatte. Und das ist halt genau das. Ich meine, Justin Thomas hat in dieser Begegnung mit Bubba Watson kein schlechtes Golf gespielt. Das ist ewig. Also wir sprechen von einem Niveau, was unfassbar toll anzuschauen war. Das ist ja nicht so, dass da irgendeiner Bogies gespielt hätte oder sowas. Also selbst Pars sind ja dann gut, weil die sind natürlich passiert, aber Bogies waren da Mangelware das ganze Wochenende fast über und die haben sich ja zum Teil die Birdies um die Ohren gehauen. Es sind Spieler ausgeschieden, die Runden mit -8, -9 gespielt haben, einfach weil der andere noch mehr Birdies gespielt hat. Und im Falle von Bubba Watson ist es halt so, da merkst du dadurch, dass er eben so furchtbar intuitiv ist als Spieler, ist es eben auch beim Putten elementar wichtig, dass er sich damit wohlfühlt. Und wenn da jetzt irgendein neues Gerät da ist, ich meine, das ist ein bisschen wie bei Medikamenten und Placebos irgendwie. Manchmal denke ich mir, diese ganze Putter-Dinger, ja, das ist ja alles nett, aber da geht's nur ums Gefühl, da geht's ja nur um das Gefühl, fühle ich mich wohl, habe ich den Touch dafür heute und dann geht dieses Ding ab wie Schmitz Katze. Und das war bei Bubba Watson auffallend, was er da wirklich auf die Grüns gezaubert hat. Das war beeindruckend. Wenn es an dem neuen Putter liegt, bitteschön, dann spiel ihn halt weiter. Kann ja eigentlich nichts mehr passieren.
Das wird er wahrscheinlich auch machen. Den wird er auf jeden Fall mit zum Masters nehmen. Vor allen Dingen im Finale hatten wir ja schon gesagt, da lief es wirklich sahnemäßig für Bubba Watson, Kevin Kisner ohne Chance. Und warum es für den dann plötzlich im Finale nicht mehr lief, das hat er auch den Kollegen der PGA Tour erzählt.
Probably on that drivable hole in the front when I looked up and it was about 50 yards right. I was like, what in the world is going on? But it's just one of those deals, man. Every time I looked up, nowhere near where I was looking, and you got to just keep grinding. And a lot to build on this week. Looking forward to in a couple weeks at Augusta.
Ja, die Woche insgesamt war gut. Da kann er wirklich drauf aufbauen. Nur dieses Finale muss er irgendwie ausklammern. Was war aus deiner Sicht da entscheidend?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also Kevin Kisner ist ein Spieler, mit dem ich ganz ehrlich nichts anfangen kann. Es tut mir leid. Oder anfangen will. Also er reizt mich einfach null. Er ist ein Typ, was ja eigentlich ganz, ganz komisch ist. Wenn du den abseits vom Golfplatz siehst, ist der total down to earth irgendwie und sehr souverän und irgendwie wirkt total solide und auf dem Golfkurs ist er schon total fokussiert und ist beim Spiel dabei und alles und er hat ja auch dann in der Runde gegen Alex Noren, was ich ihm eh noch nicht verziehen habe, dann wirklich tolles Golf gespielt und Alex Noren dann, und das ist ein hartes Stück Arbeit, dann auf dem ersten Playoff-Loch nach den 18 Löchern dann ja auch besiegt und ausgeschaltet. Also zum einen hat er, das war sowieso meine Vermutung, dadurch, dass diese Paarung so dermaßen lang gespielt hat und Bubba deutlich mehr Pause hatte, worauf er auch abgezielt hat. Er hat da direkt nach dem Match gesagt, ich hoffe, die anderen spielen noch eine Ewigkeit weiter, dass ich schön viel Pause habe und der andere möglichst abgearbeitet ist. Sowas sagt Bubba Watson ja dann einfach ganz klar raus. Und ich meine, es ist nicht so charming, aber er hat ja recht.
Ehrlich wird am längsten, das ist doch alles...
Ich meine, das kann man sich ja auch denken. Und da hat er natürlich dann mit einem abgearbeiteten Kevin Kisner, der einfach alle Energie in dieses Norin-Match stecken musste. Ich glaube, dass es daran lag. Dann einfach wirklich nichts mehr übrig für diese Schlussrunde gegen Bubba. Ich glaube, dass da mega die Luft raus war bei ihm. Und das wiederum kann er Alex Noren anlasten, der ihn in diesem Halbfinalmatch einfach so dermaßen gefordert hat. Und der Kevin Kisner war eigentlich unterwegs zu Beginn dieses Matches, dass du sagst, oh Gott, hat der einen Lauf. Und Alex Noren war immer irgendwie erstmal so der nachziehen musste. Kisner macht einen 400 Meter Birdie-Putt so ungefähr, wo du sagst, wie macht er das denn jetzt? Und Alex Noren macht einen zwar kürzeren, aber immer noch wahnsinnig schwierigen Birdie-Putt dann halt auch und erlaubt ihm zumindest nicht davon zu ziehen. Das ist x-mal passiert. Und dann ist es natürlich, dann hat es geswitcht in der Führung und so weiter, ging hin und her und her und hin. Und du hast zeitweise echt gedacht, das findet nie ein Sieger, dieses Match. Aber da hat meiner Ansicht nach Kevin Kistner so unglaublich viel Energie gelassen. Ich glaube, blöd gesagt, überhaupt nicht, dass er irgendwas mitnehmen kann von diesem Turnier. Weil in Augusta ist kein Matchplay, da ist das Ganze wieder völlig anders. Das ist eine ganz andere Einteilung und das ist so ein anderes Format, dass Kistner, der kann sich, glaube ich, also ich würde mich an seiner Stelle darauf ausruhen, was er bis inklusive Halbfinale einfach für Golf gespielt hat und dass das wirklich tolles Golf war, dass er einen Haufen Leute ausgeschaltet hat, die wir gerne weitergesehen hätten. Schöne Grüße. Und vergiss dieses Finalmatch gegen Bubba Watson. Also das ist meiner Ansicht nach tatsächlich eine Energiesache und eine Konzentrationslevel-Sache und da war halt dann irgendwie nichts mehr.
Das nimmt er vielleicht mit, dass er so ein bisschen an der mentalen Härte, an dieser Matchplay-Situation dann auch noch ein bisschen arbeiten muss. Es ist zwar ein anderes Format als das, was wir bei Masters dann sehen, aber die Druckkomponente, die da reinkommt, jetzt auf eine andere Ebene, als jetzt eben bei Matchplay ist, ist aber trotzdem da. Also ich denke trotzdem, so Selbstbewusstsein und psychische Geschichten, die kann man auch dann vom Matchplay letztlich auf das andere Spiel dann auch transportieren. Wir haben natürlich auch von ihm einen O-Ton vorliegen, was er denn jetzt in Richtung Augusta machen wird und was er noch zu tun hat.
Well, I guess I need to figure out what happened this afternoon and work on that. Get back to what I was doing early in the week and continue working hard on it.
Ja, im Grunde das, was Desiree eben gesagt hat, sieht er auch so und so wird er das dann auch in Richtung Augusta dann auch machen. Alex Noren, über den müssen wir sprechen. Den hätten wir natürlich, wir haben es mehrfach gesagt, auch in unserer Vorberichterstattung, gerne weitergesehen. Den hast du ja sogar zum Turniersieger schon erhoben. Der Mann, der in den USA ja noch so ein bisschen unterm Radar schwimmt, den da keiner so wirklich kennt, aber der sich, glaube ich, jetzt mit diesem Halbfinalauftritt und mit seiner, ja, mit seiner, letztlich auch seiner Leistung, die er gezeigt hat, auch im Spiel um Platz 3 gegen Justin Thomas, endlich einen Namen gemacht hat.
Ja, und also ganz ehrlich, was Alex Noren da auf die Platte gezaubert hat, Platte ist gut, Matte in dem Fall auch nicht, nein, aufs Gras, ist unglaublich gut gewesen. Also der hat so tolle Matches gespielt, also wenn wir jetzt wirklich auch zurückgucken auf die Vorrundenmatches und alles. Und weswegen es mich ja auch so furchtbar aufgeregt hat, weil ich bleibe bei meiner Theorie, wenn wir ein Finale Bubba Watson gegen Alex Noren, egal wie lange er vorher gespielt hat, gehabt hätten, wäre es unter Umständen anders gelaufen. Alex Noren hat sein Spiel so dermaßen auf eine andere Ebene gehoben, eigentlich mehrmals. Er hat es zum einen gemacht auf der European Tour, hat da ja Turniere in Serie gewonnen. Das allein ist immer ein schöner Schritt im Golferleben eines europäischen Golfers, aber das heißt dann noch kein Stück, dass du dann auf der PGA Tour auch irgendwie reüssierst. Und er ist jetzt auf der PGA Tour unterwegs und räumt da wirklich eins nach dem anderen ab. Er hat jetzt nicht gewonnen, aber er hat super Platzierungen abgeliefert. Ganz knappe, nicht Finalliga-Lagen, aber halt mal Zweiter geworden, mal, ich weiß gar nicht, Dritter oder Fünfter. Und es ist, also wenn du dieses Golfspiel siehst, ich find's einfach klasse, weil er einen ganz, ganz wunderbaren Schwung sowieso auch hat. Also bei ihm, das ist halt, das ist echt so irgendwie kurz vor Lehrbuch, finde ich. Oder zumindest würde mein Lehrbuch so aussehen, wie Alex Noren spielt. Er hat den besten Blick, den er einem Eisenschlag hinterher wirft. Das ist einfach so großartig, weil irgendjemand hat mal gesagt, dass es eine Norenrunde zu begleiten ist einfach allein schon wert, diesen Blick zu sehen, wenn er zum Beispiel ein Eisen 8 spielt. Und dann guckt er diesem Eisen 8 Schlag hinterher mit so einem Blick, so besorgter Bär, oh je. Und du denkst, wenn du den Blick siehst, denkst du, oh Gott, hat er den irgendwie total verzogen, ist der im Wasser im Aus? Und dann nagelt er ihn halt einen Meter an die Fahne. Das ist so einfach, das ist großartig, das ist so nett anzuschauen. Und dieser Typ hat offensichtlich auch die Eier, sorry, um Matchplay zu spielen. Und der wird uns noch sehr, sehr viel Freude machen, wenn das alles klappt mit Ryder Cup im September. Ja. Und also davon ist im Moment auszugehen, da müssten wirklich jetzt Katastrophen passieren. Und insofern, ich hätte ihn so gerne in diesem Finale gesehen, nämlich. Schönen Gruß an Herrn Kistner immer noch.
Einem Achtereisen habe ich auch mal hinterher geguckt, da flog nämlich der Kopf vom Schläger weg. Und da habe ich ähnlich sparsam geguckt, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, das ist wieder eine andere Problemstellung.
Zum Glück auch nur auf der Range passiert und keiner in Gefahr.
Ich wollte gerade sagen, aber Gott sei Dank hast du da niemanden getroffen.
Aber es sah schon, glaube ich, ziemlich befremdlich aus, wie ich da geguckt habe. Aber genug von mir, Alex Noren und Justin Thomas in diesem Finale. Lass uns erstmal Alex Noren hören, was er denn zu seinem Energielevel in diesem Consolation Match, in diesem Spiel um Platz 3 gesagt hat.
Well, I mean, I think both of us, you know, we're like a little bit angry that we didn't win this morning. You know, it's great, you know, we play for a lot of points this afternoon too, but you know, it's especially when I lost in a playoff, it's like the energy kind of gets out of you, and I'm happy with the way I played in the afternoon too, so you know, I got that looking forward to, you know, the game is a lot better, and I'm looking forward to the Masters now, yeah.
Ja, Masters ist natürlich auch sein großes Ziel, da wollen wir ihn sehen, aber er hat es auch gesagt, also diese Niederlage morgens, die hat ihn geärgert, aber sie hat ihn letztlich auch nochmal beflügelt irgendwo für dieses Spiel um Platz 3 und er konnte sich, glaube ich, vielleicht auch besser motivieren als Justin Thomas, dessen großes Ziel Nummer 1 in der Welt, wir haben anfangs davon gesprochen, sich dann eben aufgelöst hatte.
Ja, also ich glaube, Justin Thomas war da dann natürlich irgendwie nach dem verlorenen Halbfinalmatch natürlich irgendwie, bei dem war echt die Luft dann raus. Also der hat sich dann, glaube ich, echt gedacht, so, nee, jetzt muss ich dann nochmal raus. Alex Noren hat mit Sicherheit, weil eben der Matchverlauf auch so knapp war gegen Kevin Kisner, eine gewisse Wut im Bauch oder was auch immer gehabt und wollte da nochmal irgendjemandem was beweisen und hat dann, also ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Justin Thomas hat an jedem normalen anderen Tag eine bessere Form und würde noch mehr Widerstand leisten, als er es jetzt da in der Begegnung tun konnte. Das ist jetzt auch keine Absicht, aber der war einfach echt durch. Und Alex Noren hatte da wirklich noch einfach, ich meine, das ist ganz klar, der will sich ja auch noch beweisen und will da auch ganz klar abliefern, hallo, ich kann Matchplay spielen. Und insofern war der da einfach noch länger dran. Aber es ist halt, ich finde diese Aussage so interessant, weil die gerade auch jetzt für vielleicht Golfspieler, Amateurspieler, die jetzt nicht ganz so oft Matchplay auch spielen und die Erfahrung praktisch nicht so oft selber machen können, einfach illustriert, wie dieser Druck dann eben ist und wie es da eben, also wie unterschiedlich das ist zu einem 4-Tages-Turnierverlauf, wo du halt viermal möglichst gute Ergebnisse sammelst und am Schluss rechnen wir zusammen und irgendeiner hat gewonnen, wo du vielleicht in der Finalrunde mal so eine Art Matchplay-Situation hast, wenn du zufälligerweise im gleichen Flight mit dem Führenden bist und es da so hin und her geht. Da kann es dann mal in die Richtung gehen, aber eben erst als Kulmination am Schluss. Und bei so einem Matchplay-Turnier über 4 Tage hast du halt einfach 5 Tage.
5 Tage.
Hast du, ja eben, sorry, haben wir Mittwoch schon angefangen, hast du halt einfach 5 Tage lang permanent dieses K.O.-Kriterium. Also in der Vorrunde noch nicht komplett, aber da ist es ja auch ratsam, seine 3 Matches zu gewinnen, um sicher weiter zu sein. Und dieser Pressure, den die da haben, dieser Druck, der da ausgeübt wird, der ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und es gibt ja auch nun wirklich viele Golfer, die das gar nicht so gerne mögen. Bubba Watson übrigens auch, der selbst von sich sagt, naja, also dieses Matchplay-Zeug ist ja gut und schön, aber meine Lieblingsbeschäftigung ist es nicht. Ja. Also der geht lieber irgendwie auf die Runde und hat quasi seine Ruhe und versucht halt dann so sein Ding durchzuziehen. Jemand wie Ian Poulter, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von diesem total katastrophalen Einbruch, den er da jetzt hatte, gegen Kevin Kisner, der aber jetzt natürlich auch wirklich in der blendenden Verfassung war an dem Tag, ist genau so eine Type, die eben andersrum tickt. Für den ist es, glaube ich, bei dem denke ich mir manchmal in einem normalen Turnier, dass es ihn so ein bisschen langweilt, in Anführungszeichen, oder halt, dass er halt so spielt und dass da irgendwie, da fehlt ihm halt einfach dieses komplette Feuer und diese Energie, die in so einem Matchplay drin ist. Und der geht ja erst richtig auf, wenn der da mal ran darf, so Mann gegen Mann. Das ist so seine Kampfsituation, die er bevorzugt. Und insofern, da sind die Spieler ganz unterschiedlich eingestellt. Und Bubba Watson hat allerdings trotzdem gewonnen, obwohl er selber sagt, ich bin jetzt gar nicht so der Matchplay-Fan. Hat das einfach, schwimmt aber halt auch, muss man sagen, auf einer Welle der blendenden Form und ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so unerwartet.
Definitiv. Nicht so begeistert vom Ausrichtungsmodus waren ja auch einige Spieler, über die sprechen wir gleich nochmal hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Kritik am Modus des Matchplay, des WGC Dell Technologies Matchplay. Gleich bei uns Thema.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
WGC Dell Technologies Matchplay Thema bei uns hier auf Nur Golf bei meinsportradio.de. Desiree Wolf und Malte Asmus am Mikrofon und wir schauen nochmal auf den Modus. Wir hatten eingangs oder eben bevor wir in die kleine Werbung, in die kleine Pause gegangen sind, gesagt, ja, einige Spieler, die blieben auch diesem Event fern, weil sie den Modus nicht mochten. Dieses Round-Robin-System, das findet nicht bei allen Anklang. Desiree, Graham Dillette, der ist zwar überhaupt nicht qualifiziert gewesen, aber das war einer von denen, die sich am Freitag während der dritten Runde dann mal Social-Media-technisch zu Wort gemeldet hatten. Und Graham Dillette, der hat getwittert, ich habe mal Matchplay 2014 in Tucson gespielt, ich hatte da morgens früh am Mittwoch gleich das Spiel, hab verloren, hab meine Schläger ins Auto geschmissen und war mittags schon wieder bei mir zu Hause auf der Couch, hab $30,000 gekriegt und dann schönes, entspanntes Wochenende zu Hause gehabt. Das war ein gutes Format, also man muss dazu sagen, damals gab's dieses Round-Robin-System noch nicht, da war es do or die in der ersten Runde, wer rausflog, durfte auch gleich nach Hause fahren, hatte sein Antrittsgeld und dann, ja, entsprechend dann ein schönes Wochenende, wie es Graham Dillette hat. Ist eine Meinung, aber ist auch, kann man drüber diskutieren. Wie würdest du es sagen? Kohle einsacken und dann schön wieder nach Hause. Hauptsache nicht zu lange da bleiben, nicht zu viel fürs Geld tun.
Ja, das kommt sehr so rüber. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, dass er das dann so hervorruft, diesen Eindruck. Ich kann das verstehen. Es ist natürlich ein Denkansatz, den ja nicht nur Graham Dillette verfolgt, sondern auch zum Beispiel Henrik Stenson, der sagt, nee, Dell Matchplay spiele ich nicht, weil Round Robin finde ich doof. Hm. Und dem kann man schon natürlich auch Argumente irgendwie abgewinnen, diese Einstellung, wenn wir es jetzt mal ein bisschen weniger salopp und ein bisschen weniger mit Couch rumliegen formulieren, wie es Graham Dillette wunderbarerweise gemacht hat, ist es natürlich so, du hast das Problem, wir hatten es ja auch bei der Besprechung der Gruppenphase in der Sportshow schon so, dass wir dass es natürlich bedeutungslose Matches gibt, ja. Am dritten Tag zum Beispiel in den Gruppen, wo zwei Spieler jeweils zwei Matches gewonnen haben, hast du dann das Entscheidungsmatch, was mega interessant für alle Beteiligten ist, und du hast natürlich eins, wo zwei gegeneinander spielen, die gar nichts mehr ausrichten können. Dass die natürlich dann da wenig Bock drauf haben, dürfte uns allen klar sein. Auf der anderen Seite ist es auch, gibt's natürlich interessantere Gruppenverläufe. Wir hatten ja auch das mit quasi Gleichstand dauernd und dann Playoffs. Also man kann da wirklich beiden Seiten was abgewinnen. Stenson sagt wiederum, naja, also Round Robin kommt für mich nicht in Frage. Der ist auch wirklich explizit aus diesem Grund nicht hingefahren. Er würde dann eher dieses British Amateur Format praktisch präferieren, wenn schon praktisch nicht von der ersten Runde an Do or Die, was seine Lieblingsversion auch wäre. Da geht er mit Graham Dillette d'accord. Und dieses Format würde dann bedeuten, dass du mit einer Zeltspieleinheit erstmal anfängst und dann irgendwann auf K.O.-Runden switcht, auf Matchplay switcht. Das Ganze ja, Malte, praktisch wie bei den Golf Sixes, wenn ich mir das
genau,
so überlege.
Genau, in Perth, da bei der Super Six, da wird das ja so ähnlich praktiziert. Und dann gibt's das Matchplay eben auch noch. Nur auf sechs Löcher ist das dann erstmal angelegt. Also es ist im Grunde auch kürzer und kompakter, aber die Jungs sind ja mit ihrer Kritik auch nicht allein. Rory McIlroy hatte das ja auch kritisiert, was du angesprochen hattest, eben, dass eben das Freitag-Match unter Umständen schon völlig bedeutungslos sein soll oder kann. Man sich aber als Spieler dann auch nicht hängen lassen darf und auch nicht zu viel einfach nur experimentieren darf, weil es in der Gruppe ja unter Umständen eben auch noch für den Gegner dann ums Weiterkommen geht oder ums Weiterkommen oder eben über das Ausscheiden. Man darf ja dann auch keine Wettbewerbsverzerrung da letztlich irgendwo betreiben. Das macht es für alle Beteiligten ein bisschen schwierig. Aber wenn man jetzt mal generell darauf guckt, warum die PGA überhaupt dieses Round-Robin-Format eingeführt hat, dann kann man ja sagen, das ist einmal wegen der übertragenen Fernsehanstalt und einmal wegen der Zuschauer vor Ort, die eben die großen Namen möglichst lange sehen wollen. Aber es ist ein bisschen am Interesse der Spieler offensichtlich vorbei.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Golfspieler gibt, die sagen, meine Güte, jetzt fahre ich dahin, betreibe einen Riesenaufwand, spiele Mittwoch früh mit Graham Dillette zusammen, verliere auch. Gut, es ist unlogisch, dass beide verlieren. Und muss dann wieder heimfahren, unverrichteter Dinge, kriegt zwar $30,000, ist mir aber egal, weil ich verdiene eh einen Haufen Kohle. Und das ist ja irgendwie blöd. Also ich komme da hin und bevor ich richtig gucken kann, bin ich auch schon wieder draußen. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch viele Spieler gibt, die so denken durchaus. Dass diese bedeutungslosen Spiele, aber das ist ja, entschuldige, beim Fußball und bei allem, wo es irgendwie so Gruppenphasen gibt, ist es doch genau dasselbe Kram. Klar musst du deine Einstellung dafür finden. Ich muss allerdings sagen, ich meine auch jetzt dieses Jahr war es so, dass gerade jetzt zum Beispiel Matthew Fitzpatrick, der ja schon komplett weg vom Fenster war, nochmal so ein richtig tolles drittes Match hingelegt hat. Also da haben schon viele inzwischen einfach die Einstellung gut gefunden, dass sie aus Eigeninteresse spielen, dass sie sich selbst da verkaufen. Jeder Spieler ist eine Marke. Alle Spieler wollen zum Ryder Cup. Ryder Cup ist Matchplay-Format. Also schon allein deswegen wird, glaube ich, keiner der Beteiligten, der irgendeine Chance hat, in den Teams dann da aufzutauchen, sich da ein drittes Match leisten, wo er dann einfach nur irgendwie, ich wollte gerade sagen, sein Kart über den Rasen zieht, also widerwillig, also da einfach dann spielt und halt keine Lust hat. Das siehst du eigentlich nicht. Und insofern ist die Wettbewerbsverzerrung möglicherweise das geringste Argument. Das, mit dem die Topspieler länger sehen wollen, ist halt ein massives Argument. Mhm. Klar kann man sagen, Fernsehanstalten, das soll es stören, das geht gegen den Sport. Die Zuschauer sind, finde ich, eine ganz deutliche Nummer wichtiger in der Berücksichtigung in so einer Thematik. Und also wenn ich jetzt mal ganz plakativ argumentiere, würde ich sagen, ich freue mich auch, wenn ich bestimmte Spieler, die da tolle Matchplay-Spieler sind, dreimal sehe, bevor sie ausscheiden, zur Not. Ja, oder womöglich dann sogar öfter, wenn sie weiterkommen. Also insofern, ich persönlich kann mit diesem Round-Robin-Format sehr, sehr gut. Ich finde es spannend und ich gehöre genau zu dieser Zielgruppe Zuschauer, auf die offensichtlich da das Ganze auch ausgerichtet wurde. Ich verstehe auch, dass Spieler das nicht machen wollen, aber dann kann man auch ganz vereinfacht sagen, okay, wenn du keine Lust drauf hast, dann lass es halt, und genau das macht Henrik Stenzen ja auch.
Der ist konsequent, der hat da keine Lust drauf und kommt dann eben erst gar nicht, und mir geht's letztlich wie dir, ich finde das auch toll, dass man die Jungs sieht, und vor allen Dingen, man muss ja gerade als Fernsehzuschauer dann am Freitag sich auch die bedeutungslosen Matches gar nicht angucken, weil die werden einem sowieso nicht präsentiert.
Das stimmt allerdings. Ja, also die bedeutungslosen Matches sind wirklich nur blöd für die Spieler. Da ist wirklich wenig zu sehen, außer es passiert irgendwas unglaublich Singuläres. Aber es ist halt auch, also was ich zum Beispiel jetzt noch als wirklich jetzt nicht hervorstechendstes Argument, aber als ein Buy-Argument auch für die Round-Robin-Matches sehe, ist, dass ich es halt immer ganz interessant finde, wie in so einer Vierergruppe dann die unterschiedlichen Matchplay-Situationen sind. Also ich finde das durchaus reizvoll, denselben Spieler dreimal mit anderen Gegnern zu sehen. Das ist also, und ohne dass jetzt alle dann gleich draußen sind. Du kannst es ja, also kannst ja viele Spieler dann erstmal dreimal beobachten, oder alle genau genommen. Und das ist was ich eben dann auch noch interessant finde. Da sind wir jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen spezieller. Da kann es jetzt auch gut sein, dass im Publikum auch jemand sagt, naja, das ist mir jetzt ehrlich gesagt nett, wenn dann nochmal spielt, wenn es um nichts mehr geht. Du wirst nie alle irgendwie zufriedenstellen können. Ich finde dieses Format prinzipiell gut. Ich finde dieses British Amateur Format sehr gut für dieses Sechs-Loch-Konzept, was ja die European Tour da fährt. Das finde ich wiederum jetzt angewandt auf die PGA-Tour und auf ein Riesenturnier mit 18 Loch. Dann wiederum schwierig, also wird es mich jetzt, glaube ich, nicht vom Hocker reißen. Insofern, also ich würde es ehrlich gesagt so lassen, wie es ist.
Man könnte es natürlich dann, weil es eben sehr, sehr ja auch interessant ist, das zu verkürzen. Das ist ja gerade das, was Keith Pelly eben auch will, das Golf so ein bisschen kompakter machen. Die Sendezeit jetzt nicht unendlich ausdehnen, sondern eben das Ganze nicht nur zeitlich begrenzen, sondern natürlich auch auf bestimmte Löcher. Also der plant ja letztlich mehr oder weniger Stadionkurse zu bauen. Von daher, das macht's ja alles auch nochmal wieder ganz neu, auch für die Spieler letztlich.
Das ist klar. Also du hast, es ist ja eh schon praktisch ein Unterschied im Zuschauerverhalten, wenn du die Matches so jetzt eigentlich bis einschließlich Samstag jetzt gesehen hast bei dem WGC-Turnier, wo du ja einfach viele Alternativen hast. Da kannst du dich ja auch an ein Loch irgendwie hinsetzen und dann halt die so vorbeiziehen lassen. Wenn du so eine Finalrunde hast mit gerade mal zwei Partien, wovon dich die eine womöglich tatsächlich nicht interessiert, weil es um nichts mehr geht. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst Alex Noren gegen Justin Thomas nicht sehen, was ich mir übrigens angeguckt hätte anstatt anderen Match, dann bist du ja gezwungen, praktisch mitzulaufen. Das ist ja dann, also das ist vom Zuschauerverhalten auch ein ganz, ganz anderes Energielevel drumherum, als wenn die normalerweise sich halt einen Platz suchen und gucken, wer kommt vorbei. Also rennen ja nicht alle immer mit. Und insofern, klar ist das cool, wenn da eine Stadionatmosphäre ist, aber dann musst du halt wirklich komplett von dem Konzept weggehen. Dann bist du bei so einem Sechs-Loch-Turnier. Und ehrlich gesagt finde ich auch super reizvoll. Das hat sich, finde ich, auch in Perth wirklich bewährt. Und ich denke halt, dass es drauf ankommt, eine gute Mischung zu finden, weil du beim Golfen halt, du musst auf der einen Seite, ja, musst du junges Publikum gewinnen, da brauchst du diese vermeintlich exzentrischen Ideen eines Keith Pelley. Das sind manchmal wahrscheinlich auch die Typen auf der PGA-Tour so ein bisschen neidisch, dass da so viel rumexperimentiert wird in Europa, wobei es meistens dann nicht in Europa ist, aber auf der European Tour. Insofern, das ist natürlich ganz großartig, um junges Publikum ranzuziehen, und das muss auch unbedingt passieren, weil sonst veraltet dieser Sport und wird dann irgendwann, läuft es sich dann tatsächlich tot. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen riesen Batzen, gerade in den USA, an quasi konventionellem oder herkömmlichem Publikum, was jetzt nicht unbedingt so 6-Loch-Turniere, Stadionatmosphäre nur haben möchte. Und wenn du dann halt beides bedienen möchtest, finde ich es halt gut, dass es sowas gibt wie jetzt in Austin, wo du Round Robin mal hast und dann eben K.O.-Runden erst Samstag, Sonntag, dass du aber auf der European Tour auf der anderen Seite dann dieses Golf Sixes hast, oder Super Six oder wie auch immer das genau hieß in Perth, wo du dann tatsächlich eben auf ganz andere Faktoren abzielst. Und auch auf der PGA-Tour ist es ja so, dass es Spieler gibt, nicht zuletzt übrigens auch Rory oder auch Justin Thomas, die sich ja manchmal darüber aufregen, dass es dann zu viel Highlife ist, zu viel irgendwie Event drumrum. Und die sagen, okay, das ist ja in Phoenix ganz nett, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass jedes Turnier so abläuft wie in Phoenix, wo du dann beim Waste Management Open dann da natürlich Stadionatmosphäre hast und wo die Zuschauer aber halt außer Rand und Band sind und dass das dann halt möglicherweise auch nicht jedem Spieler zusagt. Also da ich bin da immer für die gesunde Mischung, und zu der gesunden Mischung gehört für mich tatsächlich auch dieses Format. Also ich verteidige das tatsächlich immer noch.
Also ich muss auch sagen, es hat mir gefallen, auch in dieser Woche wieder in Austin. Was nicht allen Spielern gefallen hat, weil du eben die Zuschauer dann auch nochmal angesprochen hattest, war wieder mal das Zuschauerverhalten. Da gab es wieder diverse Zwischenrufe, wieder Buhrufe. Gut, mit denen muss ein Spieler vielleicht leben, doch bitte nicht im Backswing.
Ja, das geht halt gar nicht, aber ich bin's auch leid, mich dazu zu äußern, ganz ehrlich. Also nicht leid, mich dazu zu äußern, aber also ich bin's leid, dass es immer wieder so viel Anlässe gibt, sich dazu zu äußern. Du kannst es aber nicht verhindern. Ein durchschnittliches Golfpublikum ist halt auch immer ein Querschnitt der Gesellschaft, und da gibt's halt auch immer ein paar Idioten dabei. Das ist praktisch immer so. Also gut, auf der European Tour gibt's komplette Turniere, wo das kein einziges Mal vorkommt. Ist vielleicht eine Charakterfrage auch, hängt auch mit natürlich, was ja Rory McIlroy auch kritisiert hat, was auch Justin Thomas schon mal kritisiert hat, damit zusammen, wie ist der Alkoholkonsum, was kriegst du da ausgeschenkt? Ist natürlich klar, wenn du da irgendwie mit Cocktails auf die Runde gehst. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin im wirklichen Leben und mit gut gegessen und in einem geschlossenen Raum noch zwei Cocktails schon fertig, wenn du die draußen bei der Hitze mit Sonneneinstrahlung trinkst, da bist du ja komplett daneben. Also insofern kann man sich natürlich Gedanken drüber machen, was man bei so einem Turnier überhaupt an Alkohol ausschenkt, ob man sagt, okay, maximal Bier und sonst nur irgendwie Softdrinks keine Ahnung. Also das sind so Sachen, wo sich die Turnierveranstalter tatsächlich vielleicht ein bisschen irgendwie vorher Gedanken machen müssen, den Spielern gegenüber. Also Buhrufe, okay, also im Backswing, es geht halt gar nicht. Also ein Golfzuschauer sollte so viel Verständnis. Das ist absolut das Einzige, was er haben muss, ist das Verständnis, dass die Zeit des Schlages inklusive natürlich, also sowieso natürlich die Ausholphase, aber auch schon die Pre-Shot-Routine, die sollte einen kurzen Moment der Stille einfach irgendwie gewährleisten. Und dann kannst du ja schreien, wie du willst. Ich meine, die machen ja bei Tiger, da ist der Ball noch nicht berührt, da schreien die auch schon. Also kann ich auch nicht verstehen, würde mich ehrlich gesagt auch aufregen. Aber du wirst nie alle Deppen im Griff haben, wenn ich das so durchaus despektierlich sagen darf.
Vor allen Dingen, und da schließt sich der Kreis wieder, dann nicht, wenn du neue Märkte erschließt und damit auch ein neues Publikum ansprichst.
Ja, das ist dann die Kehrseite. Sehr gut bemerkt, ja.
Die Kehrseite der Medaille. Aber man hat eben das Gefühl, dass es eben durch diese Reformbewegung, durch diese Modernisierung dann auch entsprechend mehr geworden ist, dass es öfter zu solchen Zwischenfällen kommt, gerade in den letzten Wochen ja einiges passiert. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir drüber gesprochen haben, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Kleinen Blick in Richtung Masters können wir aber schon mal machen, Desiree, denn Dylan Fratelli, der ist mit dabei.
Ja, endlich, also nein, also es ist, man weiß ja inzwischen um meine Lieblingsspieler, und Dylan Fratelli gehört definitiv dazu, auch wenn er jetzt hier in der Woche, wo ich ihm deutlich besseres Abschneiden prognostiziert habe, wirklich nur ein Anstandsmatch gewonnen hat, übrigens auch so ein bedeutungsloses, wenn ich mich recht zurückerinnere, wo er gewonnen hat und wo es dem anderen gar nicht so recht war, dass er da gewonnen hat, das dritte Match, die ersten beiden hat er verloren. Wir werden beim Masters, und da können wir sogar von meinen persönlichen Lieblingsspielern wirklich deutlich weggehen, werden wir ein ganz ganz großartiges Feld sehen. Das ist natürlich rein auf dem Papier sowieso immer so, aber in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass mit JT, Blick auf Nummer 1, mit Dustin Johnson und der Vorgeschichte, also eben Treppe runtergefallen, letztes Jahr nicht gespielt als Weltranglistenerster, mit Tiger Woods, den alle zum Favoriten jetzt hochjazzen, was ich persönlich Schwachsinn finde, habe ich ja schon gesagt. Ja. Dann mit Rory, der endlich mal das Masters gewinnen will, der seinen Career Grand Slam vollenden will. Und dann eben auch mit Spielern wie Fratelli und auch Alex Noren und also ganz viele vermeintlich unbekanntere Spieler, die aber halt auch richtig toll Golf spielen können, werden wir ein ziemlich gigantisches Masters erleben, sage ich jetzt hier mit.
Allerdings ein Masters, bei dem relativ wenige Spieler dabei sind. Bisher sind nur 87 qualifiziert, also so wie es aussieht, werden es so bummelig 90 Starter werden und das ist ja dann schon fast historisch gering, weil 1998, da gab es mal ein Masters mit 88 Spielern, die dann an den Start gegangen sind. Also das sind natürlich auch dann auch die Auswahlkriterien, die da eben dann nochmal ganz besonders sind für das Masters und entsprechend dann auch dafür sorgen, dass es ein relativ kleines Feld ist, aber so klein wie aktuell war es noch lange nicht. Wir werden ja leider auf den US Open Champion Brooks Koepka verzichten müssen, der seine Handgelenksverletzung damals, wir haben auch drüber gesprochen hier bei Nur Golf, dass das wohl ein Fehler war, dass er da trotz Schmerzen einfach noch weiter gespielt hat, dass er nicht sofort aufgehört hat. Das rächt sich jetzt bei ihm.
Ich könnte heulen, echt. Also das sind die, also eine Verletzung ist ja grundsätzlich wirklich Pech und total schade und alles. Aber dass man dann mit Verletzung weiterspielt und das Ganze dann auch so so viel schlimmer macht, dass es halt auch noch viel, viel, viel langwieriger wird. Anstatt dass man mal sofort irgendwie aussetzt und dann aber auch relativ schnell den Gesundungsprozess wieder einleiten kann. Das werde ich nie verstehen und vor allen Dingen werde ich es nicht verstehen, nachdem man nun wirklich bei Tiger Woods in einer Bilderbuch-Geschichte, dass es gesehen hat, wohin das führen kann mit seinen 3000 Rücken-OPs und wovon er sich einige hätte sparen können, wenn er viel, viel früher auf seinen Körper gehört hätte und eben nicht gespielt hätte mit Schmerzen und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es bei Brooks Koepka mega ärgerlich aus meiner Sicht und oder aus unserer Sicht und ich wünsche ihm jetzt wirklich bald möglichst gute Besserung, weil wir ihn sehr, sehr gerne sehen. Das ist ein toller Spieler. Schade, dass er beim Masters nicht dabei ist, aber auf der anderen Seite, Gott sei Dank, nicht, dass der jetzt anfängt und wieder auf sein kaputtes Handgelenk draufspielt und dann womöglich ein wirklich karrierebeendendes Ereignis da stattfindet und er da sich dann wirklich so verletzt, dass es gar nicht mehr geht. Also bitte jetzt ganz einfach sinnvoll, ich hoffe, er ist jetzt in guten Händen und wird da auch gut beraten auf medizinischer Seite. Und spielt wirklich erst dann wieder, wenn er voll einsatzfähig ist und da freuen wir uns drauf und dann ist er auch ein Spieler, der da richtig einen Unterschied machen kann.
Und wir werden mal sehen, wer dann in der nächsten Woche bei der Shell Houston Open dann noch den letzten Platz beim Masters holt. Denn die einzige Möglichkeit, sich jetzt noch zu qualifizieren, ist, wenn man in Houston gewinnt. Das zählt dann zum Beispiel für Ian Poulter, der es eben bisher nicht geschafft hat, ins Ranking und in das Feld reinzurutschen, 51. im WGC-Ranking, weil er eben dieses Viertelfinale gegen Kisner nicht gewonnen hat. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit in Houston für Ernie Els, für Steve Stricker, für Bill Haas, für Keegan Bradley, für Brent Snedeker oder auch für Charles Howell, den Dritten, sich dann doch noch das Masters-Ticket zu sichern. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de und euch drüber berichten und natürlich auch ausführlich auf das Masters vorbereiten und über das Masters berichten. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.